Beziehungsgefüge in unserem Dienst. Es macht schon, die Überschrift macht schon deutlich, dass das ja ein starkes Verwobensein ineinander ist. Und deswegen können wir natürlich die Dinge nur im Nachdenken auseinandernehmen. In der Praxis werden sie ja sehr ineinander gelebt und treffen wir ineinander vor. Aber jetzt wenden wir uns noch einem Dritten zu, dass die Beziehungen der Menschen untereinander, an die wir gestellt sind. Also nicht mein Verhältnis zu ihnen, sondern das Verhältnis dieser Menschen untereinander, zueinander. Mein Verhältnis zu ihnen, das war jetzt ja Punkt 2. Viel Spannung entsteht in Gemeinden, in der christlichen Gemeinde, weil Menschen sich einfach nicht verstehen und in Spannungsfeldern zueinander leben. Und wer im Dienst steht, hat hier auch eine Verantwortung, weil das ja das ganze Werk dann betrifft. Es ist natürlich klar, wenn jemand Vorgesetzter ist, dass er ein höheres Maß oder ein anderes Maß an Verantwortung hat für Spannungen, die in einer Gemeinde aufbrechen. Trotzdem, Hebräer 10, 24, lasst uns einander Acht haben und uns anreizen zur Liebe. Wir haben füreinander Verantwortung, natürlich dann auch in diesem Bereich. Und deshalb ist das Erste, dass uns das bewusst wird, dass wir nicht sagen, geht mich nichts an. Das ist oft auch eine Haltung. Das ist dann ihr Problem. Da halte ich mich mal raus. Oder wie man auch zu sagen pflegt. Natürlich heißt es nicht immer, ich muss mich einmischen. Aber ich habe Mitverantwortung und muss schauen, wie ich vielleicht mithelfen kann. Damit es nicht so ist, wie es heißt einmal im Neuen Testament, dass eine bittere Wurzel aufbricht. Ich habe an meiner Schule in Reutlingen natürlich immer wieder sorgfältig bemerkt und beobachtet, wenn zwei Kollegen oder Kolleginnen auch in ein Spannungsverhältnis zueinander geraten sind. Aber selten direkt eingegriffen. Weil es nicht immer gut ist, dass man als Vorgesetzter etwas macht. Sondern das Erste war für mich, dass ich mir überlegt habe, wer hat denn von den anderen Kollegen zu den beiden ein gutes Verhältnis? Oder zu einem? Und dann den drauf angesetzt und hat gesagt, hast du es auch schon bemerkt? Oder mich? Ich denke, irgendwo stimmt da was nicht. Könntest du da mal reden? Also das heißt nicht, dass man selber das in die Hand nehmen muss. Man muss sehr abwägen, wie ist mein Verhältnis zu denen. Würden die mir etwas sagen? Werden sie sich auch öffnen? Das ist das Erste. Und da ist es sehr oft so, dass es noch andere gibt, die ein gutes Verhältnis zu denen haben oder ein besseres Verhältnis. Als Vorgesetzter hat man ja immer auch so ein Stückchen Dienstaufsicht und das spielt eine Rolle, muss man einfach wissen. Das Zweite, man muss auf alle Fälle immer beide Seiten anhören. Also was ich jetzt sage, heißt Eule nach Athen tragen, aber es tut mir leid, es ist schrecklich oft nicht berücksichtigt. Man hört einen an, der kann es überzeugend vortragen, will gar nicht sagen, dass er Recht hat oder Unrecht, aber meistens hört man eher auf die, die es flüssig vortragen können. Und sofort gerät man in Rage oder weiß ich was und wird aktiv und hat den Ansatz der Lösung kaputt gemacht. Es ist ganz wichtig, dass wir beide Seiten anhören. Und wenn ich einen angehört habe, wo Spannung ist, dann kann ich doch freundlich nachher sagen, das war jetzt mir viel wert. Du verstehst, dass ich jetzt mit dem anderen auch spreche oder es gar nicht sage. Manchmal ist gut, dass man schon vorher, sage ich manchmal auch. Würde ich jetzt einfach auf dich hören. Natürlich würde ich das dann auch mit dem anderen machen. Das ist manchmal gar nicht schlecht. Dann wird manches vielleicht gleich auch vorsichtiger gesagt. Das muss man sehen. Da gibt es kein Rezept, überhaupt nicht. Weil es auch eher eine seelsorgerliche Frage ist, aber beide hören. Und sich in keinem Fall vorschnell auf eine Seite schlagen. Sondern so gut es geht, versuchen, ruhig und sachlich die Dinge zu sehen. Dann gehört noch dazu, dass man eventuell Dritte hört. Also nicht nur die beiden, sondern noch einen anderen, der die kennt oder auch den Vorgang und der vieles dazu beitragen könnte, dass so eine Spannung untereinander geklärt wird. Also die Beziehung der anderen untereinander gehört zum Beziehungsgefüge und kann eine große Rolle spielen und kann ungeheuer viel Zeit und Kraft binden, wenn hier keine Lösungen geschehen. Vierter Punkt, Beziehung zu sich selbst. Also sozusagen mein Verhältnis zu mir selbst im Dienst. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass es eigentlich vier Punkte gibt in der Regel, die Not machen können und eine Anfechtung im Dienst oder Schwierigkeiten ergeben. Vier Bereiche. Das eine ist der liebe Mitbruder oder die liebe Mitschwester, ja, das Du. Das zweite sind Strukturen, die man einfach vorfindet und die einem Not machen. Das dritte bin ich selbst. Mein Ich, meine Person macht Nöte. Und das vierte, was nicht zu übersehen ist, deswegen sage ich es an dieser Stelle, ist ganz schlichter Dienst. Weder der Bruder noch die Schwester noch die Struktur, sondern der geistliche Dienst an sich. Und das will ich jetzt an dieser Stelle hereinnehmen, weil man ganz oft, wenn man Schwierigkeiten hat, denken wir an Anfechtungen oder Belastungen, immer sofort entweder bei den Strukturen oder bei den anderen sucht. Gelegentlich auch bei sich, viel weniger eigentlich. Aber man muss sehen, dass der geistliche Dienst in sich Anfechtung bringt. Weil es nicht eine Aufgabe ist, wie ein Malermeister hat oder weiß ich was, was ich technisch abwickeln kann. Sondern weil es eine Aufgabe ist im Reich Gottes, die etwas mit Mächten zu tun hat. Weil es darum geht, dass ich hineingestellt werde in einen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und dem Diabolos. Und wer in dem Kampf steht, der wird automatisch, darf ich es mal sagen, ins Kreuzfeuer geraten. Da muss nicht ein einziger was falsch machen. Im Gegenteil. Wenn die Sache geistlich gut gemacht wird, genau dann kommt der Angriff. Das können wir jetzt von vielen biblischen Beispielen her belegen. Nicht zuletzt bei Jesus selber angefangen, da wo er sich rüstet, schon vorher, wie er geboren wird, dann zieht natürlich der Diabolos gleich alle Register und sagt, den bringen wir gleich um. Und er organisiert Herodes den Kindermord. Das wäre das Beste. Sofort, den bringen wir gleich um die Ecke, ist gelöst. Und dann, wenn er also merkt, dass er mit dieser Methode nicht durchkommt, der Brutalität, zieht er andere Register. Martin Luther hat es treffend gesagt in seinem Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Wenn er mit der Macht und der Brutalität nicht kommt, dann kommt er mit der List. Und das versucht er dann bei Jesus, als Jesus sich anschickt, sozusagen in die Öffentlichkeit zu treten mit der Versuchung. Bis zum Schluss am Kreuz, steig herab vom Kreuz, dann wollen wir glauben. Geistlicher Dienst ist immer umkämpfter Dienst. Ich will das sagen an dieser Stelle, weil man das sehen muss, damit man nicht immer und schnell woanders sozusagen was sucht. Ich habe Anfechtungen und werde Schwierigkeiten bekommen, nur weil ich im Dienst Jesu stehe. Epheser 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wer im Namen Jesu unterwegs ist, hat keinen Spaziergang. Der darf ungeheuer schöne Stunden erleben. Der darf viel Freude erleben. Der darf Beglückendes erleben. Aber er erlebt auch harte Stunden des Angefochtenseins. Das ist wie wenn ein Soldat in einem Kampf ganz vorne an der Front steht. Unweigerlich wird er Zielscheibe. Und Satan will die besten Boten lahmlegen, weshalb gerade guten und engagierten Mitarbeiter besonders gefährdet sind. Und deshalb an dieser Stelle einfach das Wissen. Ich muss mich hineinbergen in den Schutz Gottes. Das ist jetzt wieder zu Punkt 1. Warum sage ich das? Wir sind beim Punkt Beziehung zu sich selbst. Ich muss sehen, wo sind meine Schwächen? Wo ist das Problem, das ich in einem Dienst einbringe? Denn in der Regel setzt der Satan gerne dort an der Schwachstelle. Und deshalb muss ich sie sehen, damit ich sie in besonderer Weise auch dem Schutz Gottes anbefehle. Sonst werde ich das Problem im Dienst. Manche haben eine schwache Seite, indem sie schnell hochmütig werden. Die sind Erfolgsmenschen oder gehen da so als Kings durch die Lande, so Sunny Boy und strahlende Gesicht. Diese Veranlagung hat viele, viele Vorteile, wenn Gott einem Menschen eine fröhliche, offensive Veranlagung gibt. Aber sie hat eine große Gefährdung, dass ich andere überfahre. Ich muss es sehen, weil an der Stelle ist Gefährdung da. Anderer hat genau die umgekehrte Veranlagung. Er ist schnell depressiv, schnell resignativ, sieht immer sofort die Probleme. Hat viele Vorteile, weil dieser Mensch sehr sensibel sein kann und andere, die sich schwer tun, gut versteht. Aber er ist auch schnell am Boden. Das sind nur zwei Beispiele, wo ich nüchtern sehen muss. Beziehung zu mir selbst heißt also zunächst einmal, ich muss ganz nüchtern vor Gott und auch im seelsorgerlichen Gespräch mit meiner Schwester bei Ihnen sehen, wo sind Punkte, die in meiner Person Schwachstellen sind oder Nöte machen. Dass ich mich selber in den Spiegel des Wortes Gottes stelle, im Angesicht Jesu, aber durchaus im Gespräch mit Schwestern bei Ihnen. Ein zweiter Punkt Beziehung zu sich selbst ist, dass ich Ja sage zu der Führung Gottes, mich bejahe. Das ist was anderes, als was heute unter Selbstverwirklichung verkauft wird. Das ist was anderes. Selbstverwirklichung soll heißen, ich gehe meinen Weg und lasse mich da nicht so durcheinander bringen und so weiter. Da ist ein sehr starker egozentrischer Teil dabei. Sondern es soll heißen, ich sage Ja zur Führung Gottes. Wir sind beim Thema Beziehungsgefüge. Wenn ich selber kein Ja habe zu meiner Lebensführung und kein Ja habe zu der Aufgabe, in die Gott mich jetzt hineingestellt hat, dann werde ich immer in einer inneren Zerrissenheit und Unzufriedenheit leben. Automatisch. Das bricht immer mal wieder auf, dass man nicht zufrieden ist. Und diese Unzufriedenheit wirkt ansteckend. Sie fördert nicht, sie lähmt. Wir haben also Verantwortung für uns selbst. Deswegen heißt es ja auch in Apostelgeschichte 20 so sehr, das ist nochmal die Abschiedsrede von Paulus, in Apostelgeschichte 20, 28, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde, aber auf euch selbst. Und das heißt ganz stark, dass ich ein Ja habe zur Führung Gottes. Das ist grundsätzlich ein Ja zur Lebensführung und das ist dann ein Ja konkret nachher zu dem Dienst, in dem ich stehe. Beides sind zwei Nuancen, die zusammengehören, aber die man auseinanderhalten muss. Manche haben Mühe, etwa ein Ja zu finden, wenn sie solo durchs Leben gehen. Und manche haben Mühe, den Partner in der Ehe letztlich ganz zu bejahen. Manche haben Mühe mit ihren Eltern. Manche Mühe mit ihren Vorgesetzten oder Mitarbeitern und so weiter. Es gibt eine Latte, das fängt ja schon an der Körpergröße. Ja, spielt gar keine geringe Rolle, ob einer ein Ja findet so zu seinem Körperwuchs. Der eine meint immer, ich bin zu klein geraten und kommt sich im wahrsten Sinne des Wortes zu kurz vor. Und dreht auf und will sich immer irgendwo positionieren, weil er meint, ich habe es nötig. Also jetzt könnte man, und dann, das ist dann bei Frauen vielleicht stärker, der Frage der Schönheit. Da haben es die Diakonissen gut, die haben die Kleiderprobleme nicht, da herzlichen Glückwunsch. Ja, was sind das für Themen? Wir lachen drüber, aber es ist ungeheuer wichtig, dass ich ein Ja finde, einfach zu der Lebensführung Gottes, zu den Eltern und Geschwistern und so weiter. Das ist eine Bewährungsprobe zunächst genereller Art, die sich aber, ich sage es nochmal, für den Dienst deswegen auswirkt, denn wenn hier eine schleichende Unzufriedenheit da ist, werde ich nie ein richtig gewinnender, fröhlicher Christ werden. Und dann geht es um das Ja zu meiner Stelle, in der ich bin, und zu dem Dienstauftrag, in dem ich bin. Dass ich an dieser Stelle einfach auch, ja, sagen, voll mich hineingebe und hineinstelle und sage, das ist jetzt die Platzanweisung Gottes. Das spürt man ungeheuer. Also ich habe schon junge Leute gehört, die gesagt haben, wenn ich den erlebe, diesen hauptamtlichen Mitarbeiter, nee, das will ich einmal nicht werden. Derweil redet er immer, die sollen auf eine Bibelschule gehen und den Dienst machen, aber er strahlt eine Grundunzufriedenheit aus. Nee, wenn ich den sehe, nicht. Oder umgekehrt, habe ich auch schon gelernt, das will ich werden. Ja, das, was die macht, das ist ansteckend. Wir predigen sehr, in welcher Weise wir ein ganzes Jahr zu unserer Platzanweisung haben. Und Menschen suchen, andere Menschen, die diesen Frieden ausstrahlen, der freilich mit Nummer eins zusammenhängt, mit meiner Beziehung zu Gott, natürlich. Logisch, es ist ja ein Beziehungsgefüge, das ineinander geht. Ich will noch ein paar kurze Anmerkungen machen zu Punkt 4, Beziehung zu sich selbst. Das heißt nicht nur, dass ich kritisch, wie ich vorher sagte, einzelne Charakterzüge anschaue bei mir oder Prägungen, sondern das heißt auch, dass ich meine Arbeit immer wieder kritisch bedenke, damit ich die Arbeit gut wahrnehmen kann. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Zu viel wollen. Das ist eine große Gefahr bei Arbeit im Reich Gottes, bei den Engagierten. Man will zu viel. Man möchte was bewegen. Natürlich geht es um die Sache Jesu. Es geht ja um Ewigkeit. Und dann sieht man Aufgaben und sieht verlorene Menschen und sieht das und das und dann volle rein. Aber man kann sich selber überfordern und wird dann nachher ein Mensch, der nur Mühe ausstrahlt. Nur Mühe. Ich habe neulich gelesen bei einem Menschen, der in dieser Sache eine neue Erkenntnis bekommen hat. Er schreibt, durch das Studium von Römer 12, Vers 3, erkannte ich, dass nicht Gott, sondern ich mich selbst überfordere. Römer 12, 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Interessante Feststellung an diesem Vers. Er merkt, ich will zu viel. Ich müsste das Maß, das Gott mir zuteilt, beachten. Auch das Maß an Arbeit und an Wirkung. Also das muss man gründlich prüfen. Und dann weithin heute eine fehlende Disziplin in der Zeiteinteilung. Wie oft gerät mancher unter Druck in seiner Arbeit, nicht weil er zu viel hat, sondern weil er die Zeit nicht richtig einteilen kann. Da verplempert man vormittags erst weiß ich wie viel und sitzt ratschend am Telefon und die Handys und die SMS sind das pure Gift. in vielen Bereichen, wenn man keine Disziplin hat. Und nachher kommt man plötzlich nicht mehr rum. Also das sind Punkte, wo ich mir genau anschauen muss, Beziehung zu mir selbst, an welcher Stelle überfordere ich mich oder mache es mir schwer und dann strahle ich eine Unzufriedenheit aus. Einer der Punkte, der wohl ein starker Punkt ist, ist die Frage der Ungeduld. Im geistlichen Dienst, das wird mir immer deutlicher, ist das ein Knackpunkt. Weil geistliches Leben geht nach dem Prinzip des Wachstums. Und wenn wir in einem Dienst sind, dann brauchen wir die Zeit, oder müssen wir wissen, dass Gott sich in der Regel viel Zeit nimmt, dass etwas wächst. Deswegen sage ich meinen Mitarbeitern in der Regel am Anfang, 10 Jahre zunächst mal an einer Stelle arbeiten, bevor man überhaupt nach Erfolg oder weiß ich was schaut. Damit man einfach weiß, jetzt wird investiert und jetzt wird nicht sofort Erfolgsbilanz gezogen. Natürlich freut man sich, wenn Gott hier und dort, und das macht er ja aus großer Güte und Gnade, einem da was zeigt und gelingen lässt und hier. Und wir brauchen auch so eine Motivation. Aber so die wesentlichen Punkte, dass man wirklich merkt, hier ist etwas gewachsen, das braucht Zeit. Also das sind einige Gedanken zu dieser Frage Beziehung zu sich selbst. Der Knackpunkt ist noch einmal Ja sagen. Ich finde ein Ja zu Gottes Führung in meinem Leben und Dienst. Und jetzt komme ich zum 5. Beziehung zum Werk, in das uns Gott hineingestellt hat. Jetzt nenne ich nochmal die 4 Punkte, die Anfechtung bringen. Ich sagte der Dienst, grundsätzlich der geistliche Dienst, der bringt Anfechtung. Da kann ich nichts ändern. Das muss ich anerkennen, das muss ich bejahen, da stehe ich drin, in diesem Angriffsfeld des Diabolos. Dann der 2. Punkt, der andere, da kann ich durch Gebet, durch sorgfältigen Umgang vielleicht das eine oder andere ändern. Das 3. bin ich selbst, da kann ich wohl etwas ändern, wenn ich es gründlich im Lichte der Bibel mache. Und jetzt kommt noch der 4. Punkt, das sind Strukturen, in die wir hineingestellt sind. Und damit auch das Werk, in das wir hineingestellt sind. Auch da gibt es Nöte und das gehört zum Beziehungsgefüge. Ich möchte es gleich sehr direkt sagen. Es ist für einen Mitarbeiter, meine ich, absolut wichtig, dass er vorbehaltlos hinter dem Werk steht, in dem ihn Gott gestellt hat. Und sich richtig identifiziert mit diesem Werk. Unabhängig von den Fehlern, die da sind. Und dass man das ganz bejaht. Wie viele Mitarbeiter, vor allem auch Jüngere, reiben sich an Strukturen in Werken, die ihnen nicht ganz passen. Und dann reiben sie sich so, dass sie richtig die Freude dran verlieren und das immer das Thema ist. Sobald man anfängt, wird gesagt, ja, das müsste man ändern und jenes. Und dann ist es plötzlich das vorherrschende Thema, als ob es erstlich um Strukturen gehen würde. Verstehen Sie mich bitte recht. Es gibt selbstverständlich in jedem Werk die Notwendigkeit zur dauernden Reform und die Strukturen immer mal wieder anzuschauen. Weil Strukturen durch Menschen geschaffen sind und Menschen schuldig werden und Fehler machen. Es kann gar keine ideale Struktur geben. Nirgends. Also um das geht es nicht, dass wir eine Struktur, eine Ordnung oder einen Verband oder ein Werk glorifizieren. Überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass wir uns ganz hineinstellen und bejahen, weil nur, wenn ich ganz drinstehe und es bejahe, habe ich Autorität und Vollmacht, dass ich zur Veränderung beitragen kann. Eine echte Veränderung geschieht von innen heraus und nicht von außen her. Es geschieht nicht von den ewigen Besserwisser von außen her, sondern nur von denen, die mittragen die Last. Einer trage des anderen Last, sich hineinstellen. Wenn einer wirklich Veränderung in einem Werk will, Strukturen verändern, dann kann er nur den Weg gehen, dass ich mich ganz hineingebe und nicht, dass ich als Besserwisser außen stehe. Zum anderen sehe ich manche Strukturen ja auch falsch. Zumal als Anfänger. Ich will damit nicht sagen, dass Anfänger alles falsch sehen. Die sehen manches viel besser als manche, die schon lang drinstehen. Auch das muss man sehen. Die sehen manches ungeheuer schnell und scharf, aber doch wieder nicht alles. Und man muss manches einfach auch erst im Laufe der Zeit sehen, was gewachsen ist. Und ich möchte an dieser Stelle einfach auch sagen, passen Sie auf, dass Sie nicht zu sehr vergleichen. Es gibt ja ein Grundgesetz der Erziehung. Pestalozzi hat es so formuliert, Grundfehler aller Erziehung ist das Vergleichen. Wenn Eltern Kinder vergleichen innerhalb der Geschwisterreihe, das ist verhängnisvoll. Oder wenn man sich selber vergleicht mit anderen, weil Gott immer eine originale Führung hat. Aber, das will ich sagen, Gott hat nicht nur mit einzelnen Personen eine originale Führung, sondern auch mit Werken und Verbänden. Ich bin der Überzeugung, dass Gott nichts zweimal hat. In der ganzen Schöpfung kann man ja nachweisen, gibt es nichts, was doppelt ist. Gar nichts, alles ist Originalausgabe Gottes. Und heute kriegt man das ja noch besonders schön raus durch die sogenannte DNA-Analyse. Sie wissen ja, dass man hier Verbrecher sehr schnell herauskriegt. Ja, allein im Speichelrest, in einem kleinen Speichelrest nachgewiesen werden kann, zu welchem Menschen das gehört. So einmalig, so original ist jede Ausgabe eines Menschen. Aber Gott geht auch mit jedem Werk eine eigene Geschichte. Und das Diakonissenmutterhaus ist einmalig auf der ganzen Welt, hier in Eidlingen. Aber natürlich. Aber nur, dass Sie jetzt nicht hochmütig werden, die anderen sind auch einmalig. Ja, das müssen wir so verstehen. Und ein Werk muss für sich finden, was ist unser Auftrag und den gehen wir. Wir APIs haben unseren Auftrag. Und wenn wir immer das nachmachen wollen, was andere machen, verlieren wir eigentlich viel. Natürlich hört man, natürlich lernt man voneinander. Aber jedes Werk hat seine Originalführung, die auch von der Geschichte her gewachsen ist und so weiter. Und wenn man pausenlos vergleicht, dann vergleicht man also Dinge, die man oft gar nicht vergleichen darf. Das geschieht schnell unter uns Menschen, zumal wenn man ein Werk wechselt oder so. Ich sage das deshalb, weil etwas Berechtigtes dran ist, dass ich von anderen lerne. Aber weil es ganz behutsam sein muss, wenn ich meine, jetzt will ich alles umkrempeln. Und noch einmal, wenn man sich erst ganz hineingeht und sagt, da bin ich jetzt in diesem Werk, in diesem Verband und so weiter, in dieser Gemeinde, da gebe ich mich rein und man sich hier engagiert, dann bekommt man das Vertrauen, das gehört zu dem Punkt, den wir unter Punkt 2 besprochen haben, und eine geheime Autorität, dass man an der Veränderung mitarbeiten kann. Das ist mir deshalb wichtig, weil man heute auch an dieser Stelle so viel auch immer wieder kritisiert und immer meint, in der Veränderung liege das Heil. Die Probleme sind in der Regel weniger die Strukturen, vielmehr die Menschen, die drin sind. Und wir kennen ja auch den Trend, dass es immer wieder Menschen gibt, die packen dann ihre Koffer und ziehen aus und gründen eine eigene Gemeinde. Aber in dem Koffer nehmen sie ja alles mit, sich selber. Und normal müssten sie dann am nächsten Tag nochmal eine eigene Gemeinde gründen, weil es auch nicht besser wird. Nee, was ich so ein bisschen locker sage, ist ja eigentlich ein großer Ernst. Dazu gehört auch, dass ich ein Ja habe, immer wieder neu zur Berufung. Zu der Berufung, die Gott mir gegeben hat für diese Aufgabe und für dieses Werk. Nicht ständig auf Abruf leben und nach was Besserem suchen, sondern an der Stelle fröhlich seinen Dienst tun, wo mich Gott heute hinstellt. Das gibt es immer wieder, dass es Mitarbeiter gibt, die warten immer aufs Eigentliche, dass das noch kommt. Das, was ich jetzt mache, ist vorübergehend. Ich probiere mal. Ich will mal sehen, ob das mein Platz ist. Das ist eine falsche Einstellung. Wo ich bin, bin ich immer ganz. Wir haben ja auch gelegentlich junge Mitarbeiter und vor allem Mitarbeiterinnen, die sagen, wir haben eigentlich den Beruf in die Mission, die Berufung in die Mission, jetzt machen wir 2-3 Jahre erst in der Heimat. Das ist ja gut. Wenn einer deutlich diese Perspektive sieht und dass er sozusagen für das offen ist. Aber dann erlebe ich zwei verschiedene Dinge. Der eine, der springt und solange ich hier bin, bin ich voll dabei. Und dann wird Gott mir schon eines Tages sehen, ob die Berufung festgemacht wird, vor allem an welcher Stelle und wann. Ob es genau so ist, wie ich es meinte, nach 3 Jahren, oder ob Gott vielleicht auch neue Eindrücke mir mitgibt. Ich will sagen, nicht ständig auf Abruf leben. Da, wo Sie sind, da seien Sie bitte ganz. Sonst gleicht man einem, der jeden Tag eine Pflanze herauszieht, um zu schauen, ob sie angewachsen ist. Das kann man tun. Der beste Weg, dass sie kaputt geht. In dieser Sache gibt es heute in der freien Wirtschaft ein interessantes Wort, Corporate Identity. Und große Weltfirmen, aber Hauptfirmen, die was auf sich halten, die hantieren mit dem Corporate Identity, Englisch. Das heißt eigentlich, ich habe eine Identität, die gilt der ganzen Firma. Wir von Daimler, wir sind die Besten. Und jeder Mitarbeiter muss diese Unternehmensphilosophie mittragen. Jeder. Jeder wird darauf verpflichtet. Und die Firma ist in der Tat stark, wenn jeder Mitarbeiter dieses Bewusstsein hat. Egal, wo man auftritt. Wenn ein Besuch kommt oder wenn ich einen mache, wenn ich ins Gespräch komme. Ja, wir sind die Besten von Daimler. Wie gesagt, in der Wirtschaftswelt, in der Unternehmensphilosophie spielt das heute eine ganz hohe Rolle. Und ich staune, was die erkennen. Die merken, was man früher vielleicht so gesagt hat, gemeinsam sind wir stark. Aber es ist mehr. Es ist nicht nur gemeinsam, sondern es ist eine Identität mit dieser Arbeit. Und wir können doch 10-mal eine Identität haben, weil wir, egal wo wir sind, in einem Werk stehen und dass es um Gottes Sache geht. Also können wir uns da eigentlich doch ganz bewusst wirklich voll einklinken. Erweckung ist selten dort geschehen, ich glaube gar nicht, wo man Strukturen zuerst geändert hat, sondern Erweckung ist dort geschehen, wo Menschen sich ganz hingegeben haben. Und jetzt komme ich zu Punkt 1, in der Liebe zu Jesus, der Liebe zum Mitmenschen und in dem ganzen Beziehungsgefüge. Reich Gottes ist in allen Strukturen möglich. Und was gab es für Aufbrüche in den unmöglichsten Strukturen? Und manchmal haben Strukturen, an denen man leidet, auch einen Menschen viel stärker aufs Wesentliche gebracht. Ich hoffe, Sie verstehen mich an der Stelle richtig. Ich spreche überhaupt nicht das Wort, dass wir die Sache nicht besprechen und überlegen, aber mir macht es Not, dass man an dieser Stelle heute so wenig eine volle Identität lebt und erkennt. Und eine tiefe Freude, eine letzte Bemerkung, wenn ich voll drin bin, dann erlebe ich auch den Segen der Gemeinschaft erst recht. Wenn einer nur ab und zu kommt, wenn einer nur so von außen kommt, dann wird er auch nicht richtig mitgetragen. Ich merke es immer wieder, wenn Menschen in schweres Leid kommen, schwere Krankheit haben, dass sie dann sagen, habe ich eigentlich bisher nie so richtig gemerkt, was der Segen der Gemeinschaft ist. Ich werde voll mitgetragen. Ich spüre das geradezu. Die Fürbitte, die mich umgibt, das ist riesig, sagte mir erst neulich einer. Das ist riesig. Aber er steht voll drin, habe ich da gedacht. Der ist voll drin, der ist bekannt. Man merkt, wo er sich einbringt. Also weiß man auch, wie es ihm geht und wo er leidet. Wir selber gewinnen für unseren Glauben, für unseren Dienst, wenn wir dieses Beziehungsgefüge beachten. Damit will ich jetzt abbrechen an dieser Stelle. Das ist natürlich alles noch unvollkommen, aber wenigstens ein paar Gedanken. Ich hoffe, es ist so einigermaßen rübergekommen, dass die Dinge ineinander spielen und dass es grundlegend ist, ob unsere Liebe zu Jesus da ist. Da bekommen wir den richtigen Blick, auch immer wieder die nötige Kraft, die anderen Punkte in Angriff zu nehmen. Wir haben es jetzt uns so vorgestellt, dass wir eine gewisse Pause machen. Jetzt, wie machen wir es, Schwester Christine? Kommen Sie mal her und erläutern den weiteren Ablauf der nächsten Wochen.
Also ein Austausch wäre ja jetzt schön. Aber wir sind ja ein bisschen vielleicht eine große Gruppe, um diesen Austausch ganz fruchtbar zu machen, haben wir gedacht, wir machen zunächst mal einfach eine kleine Gesprächsgruppe. Also gerade da, wo man sitzt, sich so zusammendrehen, dass es 5, 6 Personen sind und dann einfach nochmal diese Gedanken durchgehen, wo sind noch Fragen oder wozu möchte man gerne noch was ergänzen oder so. Dann diese Fragen oder Ergänzungen festhalten und wir werden uns in...
Ja, ich würde sagen 10 Minuten, genau. Etwa nehmen wir uns Zeit oder vielleicht 7 Minuten. Ich denke, dass man schnell ins Gespräch kommt, dass Sie einfach ein paar Punkte anschneiden. Das würde mich noch interessieren, oder da möchte ich eigentlich noch was ergänzen. Das wäre auch gut. Auf ein Blatt schreiben und dann einfach so wahllos hier nachher herbringen, dann versuchen wir ein paar aufzugreifen und die Zeit bis 18 Uhr noch zu nehmen, bis 18 Uhr, das heißt 17.59 Uhr. Hören wir auf, oder? Ja, ist gut. Zu ziehen. So ist es, wenn man so eine lockere Bemerkung macht, aber... Die war nicht locker, die war ernst gemeint. Zwei Dinge dazu. Erstens einmal, es heißt nicht, erst nach 10 Jahren Bilanz zu ziehen. Muss man überhaupt fragen, was ist ein Bilanz ziehen? Bilanz wird eigentlich erst in der Ewigkeit von Gott gezogen. Sondern selbstverständlich wird man zwischendrin innehalten. Ob man das Zwischenbilanz nennt oder Bilanz, ist mehr eine Frage der Definition. Ich habe gesagt, wenn einer anfängt, dann muss er wissen, jetzt wird 10 Jahre investiert, bis ich so richtig beurteilen kann, ob das, was ich will, auch wächst. Wie komme ich auf 10 Jahre? Wenn man mit 7 Jahren beginnt mit Kindern in der Kinderstunde, kann man eigentlich erst 10 Jahre später sagen, mit 17, wenn sie Teenies sind und so richtig drin sind, ob da gut gebaut wurde. Ich kann es doch nicht nach 2 Jahren, solange sie begeistert in die Kinderstunde gehen, das ist ganz normal, dass sie das tun. Wie überstehen sie die Jungscharzeit und dann die Zeit der Loslösung vom Elternhaus? Also verstehen Sie, ich habe nach 10 Jahren eine andere Lebensstufe. Oder, jetzt fange ich an bei 17, wenn mit 17 sie gute Teenie-Arbeit machen, was ist denn das, eine gute Teenie-Arbeit? Was gebe ich da mit? Wenn Sie 27 sind, sind Sie junge Erwachsene, junge Familie, dann merke ich, ob Sie dabei geblieben sind. Weil Sie dann noch andere Lebensstufen haben. Gute Teenie-Arbeit kann äußerlich gesehen, wenn Sie begeistert dabei sind und so, aber haben Sie Dinge mitbekommen, die wirklich Sie tragen. So meine ich das. Diese 10 Jahre, man kann auch 12 von mir aus sagen, ist ein bisschen eine heilige Zahl, aber die 10 Jahre signalisieren, in 10 Jahren werden die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, eine andere Lebensphase haben und dann zeigt sich, ob Frucht wächst oder nicht. So habe ich es gemeint und das denke ich schon. Nach 2, 3 Jahren geht es nicht. Schule, wenn einem ersten Schuljahr ein Lehrer beginnt, ob das wirklich gute Grundlagen waren, sehe ich später. Ja. Aha. Das fange ich hinten an. Nee, mache ich nicht. Also, es gibt ja auch Strukturen, die nötig sind, damit Beziehungen wachsen können. Wie heißt es? Punkt? Ach, Punkt 2. Gibt es also auch Strukturen, die für innere Prozesse wichtig, sogar entscheidend sind? Das ist richtig. Ganz klar. Mir ging es in dem Punkt Strukturen nicht, dass wir blind sind. Und schon gar nicht, dass wir gute, helfende Strukturen fördern, sondern dass wir wegkommen von dem, dass man immer an den Strukturen hängen bleibt, sich geradezu verfranst und am Anfang meint, wenn wir die Strukturen ändern, dann ist alles besser. Wie oft haben wir es erlebt, da sagen Leute, wenn ihr eure Gemeinschaftsstunde nicht mehr am Sonntagmittag macht, sondern abends, dann kommen wir. Dann macht man sie abends, Fehlanzeige. Fast immer. Es ist nicht sofort automatisch mit einer Struktur verändert, das meine ich. Es gibt in der Tat Strukturen, die für innere Prozesse wichtig sind. Das ist ganz klar. Zum Beispiel, dass bei einem Werk ich möchte mal sagen, Vorgesetzte, nicht weiß ich, wie weit weg sind, unnahbar, ja, sondern dass eine Leitungsstruktur so ist, dass sie immer bei den Menschen ist. Oder dass wichtige Aufgaben delegiert werden, dass nicht alles nur einer macht. Es muss einer die Gesamtverantwortung haben. Geht gar nicht anders. Die Sache mit Team zu leiten, das ist ja ganz, ganz schwierige Geschichte. Aber dass man Teilbereiche abgibt und in der ganzen Verantwortung so, gibt es schon Strukturen, die sind neutestamentlich, meine ich, das schatten das allgemeine Priestertum der Gläubigen ab. Das war ja die Not der katholischen Kirche und bis heute diese streng hierarchische Struktur. Im ersten Jahr nichts ändern, aber allein schon durch die eigene Person, die ja auch echt sein will, kommt eine Veränderung. Ja, richtig, gut beobachtet. Aber wenn diese Person vor allem erlebt wird, dass sie hört, wenn diese Person erlebt wird, dass sie sich einklingt und Vertrauen gewinnt, dann wird das, was sie neu und positiv einbringt, sogar noch verstärkt. Und wenn diese Person erlebt wird als ein Querulant oder ein Besserwisser, dann nicht. Das ist schon klar. Problemidentifikation, wenn man in einer Kirchengemeinde arbeitet, wo man keine geistliche Heimat hat. Oh, abendfüllendes Thema. Das heißt, ich identifiziere mich, ich bin Mitglied der evangelischen Kirche und arbeite bewusst innerkirchlich und sage ja zu diesem Arbeitsfeld, auch wenn vieles in dieser Kirche eigentlich Not macht, geistlich Not macht. Aber ich sage, das ist mein Platz und da will ich arbeiten drin. Das heißt für mich Identifikation. Also nicht nur eng. Ich habe ja immer gesagt, das Werk muss nicht nur eng die Gemeinde sein, sondern auch das Ganze. Und das heißt freilich auf die Kirchengemeinde, dass ich mich nicht berufen fühlen muss, dann in meinem Dienst mit allen Menschen über die Probleme der Kirchengemeinde zu sprechen und immer zu klagen, sondern dass ich versuche, was mir fehlt, in dieser Kirchengemeinde zu entstehen zu lassen. Zum Beispiel für ein paar Menschen geistlich einmal, dass ich Bibelgesprächskreis beginne, wo ein paar Menschen, die bisher keine Heimat hatten, in dieser Kirchengemeinde plötzlich Heimat gewinnen und man so sagen kann, wie man sich's eigentlich vorstellt. Aber ich glaube, genau, das ist eine gute Frage. Es wird heute ja auch an der Kirche sehr viel kritisiert. Also, ich denke, dass ich die Evangelische Landeskirche schon einigermaßen kenne nach 20 Jahren Synode. Ich will sagen, sehr genau. Und wenn man sie sehr genau kennt, kennt man die Nöte noch genauer. Und es ist manchmal zum Davonlaufen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon überlegt, ob ich den Bettel hinschmeiße, echt. Aber das ist ja nicht die Frage, ob ich das will, sondern die Frage ist, ob ich hier einen Auftrag habe. Und ob ich jetzt immer nur das Negative thematisiere. Wir haben innerhalb unserer evangelischen Kirche Chancen, die man außerhalb nicht hat. Ich könnte das jetzt wirklich sagen, innerhalb der Kirche erreichen wir mehr Leute. Das heißt nicht, ich muss jetzt das andere mit übernehmen, damit ich sozusagen diesen Auftrag geben kann. Wir sollten, wenn Gott eines Tages, so will ich mal sagen, durch geschichtliche Entwicklungen etwas völlig anderes ermöglicht oder wachsen lässt, Landeskirchen, dass die zu Ende gehen, dann mag das sein. Aber niemand von uns hat den Auftrag, ein Gerüst zu sägen und es abzubauen. Warum gibt es so oft Spannungen mit gerade solchen Mitarbeitern, die das geistliche Anliegen haben wie ich? Gute Beobachtung. Warum? Jetzt kommt der Punkt, den ich meine, der geistliche Kampf. Weil das ist ja gefährlich für den Satan. Wenn da zwei Menschen sind, die das gleiche geistliche Anliegen haben und sich dann gut verstehen, dann ist das eine gewaltige Geschichte. Das ist wie wenn zwei Eltern sich gut verstehen in der Kindererziehung und genau dasselbe wollen. Da können Kinder nicht so schnell ausflippen. Das prägt Kinder. Wenn die Eltern aber unterschiedliche Meinungen haben, das ist schwierig. Der Satan hat alles Interesse daran, dass die ein gemeinsames geistliches Anliegen haben, auseinanderdividiert werden. Ich glaube, das ist ein geistlicher Hintergrund, weithin. Frag mich es manchmal oft auch, in der Tat. Man muss natürlich auch überlegen, wenn man Mitarbeiter einstellt oder verantwortlich ist, wenn man sagt, ob die Chemie stimmt, muss man auch ein bisschen überlegen. Es gibt mitunter einfach Prägungen, wo man sagt, das wird nicht gut zusammenpassen. Wenn man den Eindruck hat, sollte man es auch nicht tun. Aber es ist ja oft so, dass man denkt, oh ja, der trägt das mit, ich freue mich. Genau das ist ja, was wir wollen. Und dann ist er da und dann merkt man plötzlich, es geht nicht, es läuft nicht. Also da ist sicher der geistliche Hintergrund am maßgebendsten. So, noch eine Frage? Keine mehr. Also da war noch mal eine drauf. Gut. Moment mal. Ohne, ach jetzt habe ich es rausgekriegt. Ohne heißt es. Ohne Gottesbeziehung haben manche, viele Menschen trotzdem ein gutes Verhältnis zu anderen Mitmenschen. Ist das also nicht bedingt, unbedingt die Voraussetzung? Ist ja wunderbar, dass natürlich auch Menschen ohne Gottesbeziehung sich verstehen. Wo würden wir denn hinkommen? Das ist für unsere Gesellschaft absolut nötig, für jedes Gemeinwesen, für jede Gemeinschaft, ob es ein Sportverein ist oder ob es ein Staat ist oder eine Gemeinde, dass man ein gutes Verhältnis zu Mitmenschen hat. Jede Gemeinschaft, jeder Organismus unter Menschen braucht das. Aber im Reich Gottes ist es nochmal eine andere Qualität. Da geht es ja nicht nur, dass wir gut miteinander arbeiten und leben, sondern da geht es ja darum, dass wir das Werk Gottes voranbringen. Und deshalb ist an dieser Stelle die Gemeinsamkeit und das gute Miteinander besonders wichtig für einen fruchtbaren Dienst. Es ist immer Voraussetzung für eine gelingende menschliche Gemeinschaft und es ist im Reich Gottes eine verstärkte Voraussetzung für Fruchtbarkeit im Dienst. Weil das ist das, was Jesus widerspiegelt in Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Miteinander zwischen einem Jünger Jesu und mit Jesus ist absolut Voraussetzung, dass fruchtbar ist. Und dann, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Also das, was ich sagte, hast du mich lieb, überträgt Jesus eindeutig nachher auf das mitmenschliche Miteinander in der Gemeinde unter Jüngern, weil daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil das ein Zeugnis in sich ist. Ich will vielleicht so abschließen. An einem Tag habe ich an unserer Schule ein kleines Gespräch mitgehört von Schülern. Da kam ein neuer Schüler, ich glaube es war 6. Klasse, egal, also 5. oder 6. Klasse, der kam also neu an die Schule. Und dann hat er mit einem anderen Schüler sich über unsere Schule unterhalten, weil er ja eine andere kannte und so. Und dann sagte der eine Schüler plötzlich im Brustton der Überzeugung, das muss aber frei merken, hier bei uns, die Lehrer halten zusammen, wie Pech und Schwefel, das glaubst du nicht, da kommst du nirgends durch. Ja, richtig, die halten zusammen wie Pech und Schwefel, da kommst du nirgends durch. Da habe ich für mich gelächelt, habe es irgendwie so mitbekommen und gedacht, hoppla, das haben wir nie formuliert. Wir haben nie vor den Schülern gesagt, bloß das klar ist, wir Lehrer halten zusammen. Nee, das haben die erlebt. Und das hat auf ihn einen Eindruck gemacht, das hat eine Wirkung gehabt. Und wie viel schöner ist, wenn auch das im Reich Gottes insgesamt der Fall ist. Herzlichen Dank für alles, sorgfältige Aufmerksamkeit.